Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Outdoor-Podcast Hauptsache raus. Mein Name ist Christian Ziemek und ich führe euch durch diese Episode. Unser heutiges Thema lautet aktiv durch den Lockdown, Outdoor-Sport in Zeiten von Corona. Und zu diesem Thema spreche ich mit Alexander Krapp, Chefredakteur des Outdoor-Magazins, dem Ausrüstungsexperten Frank Wacker und Sandro Vitale, der Outdoor-Volontär ist. Hallo zusammen. Ihr müsst jetzt Hallo sagen.
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Hallo zusammen.
Generell erstmal so als Intro. Wir sind ja alle jetzt, haben große Routine darin, drin zu bleiben. Wie verhält es sich denn gerade mit der Frage, einfach mal rausgehen und was sollten wir dabei beachten?
Also ich würde da persönlich mal eins allgemein vorab stellen. Wir sollen ja raus und wir dürfen ja raus. Es ist ja de facto nicht verboten. Es ist ja auch in den Bundesländern wie beispielsweise oder ja in Bayern, Berlin, Brandenburg, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt gelten ja zur Kontaktbeschränkung zusätzlich Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, ich darf das Haus nur mit triftigem Grund offiziell verlassen. Aber selbst dort steht in den Verordnungen klipp und klar drin, dass Sport und Bewegung an der frischen Luft als ein solcher gelten. Also Sport und Bewegung an der frischen Luft sind als triftiger Grund definiert, dass ich die Wohnung verlasse.
Ja, und letzten Endes müssen wir es ja auch so sehen. Es geht ja bei der ganzen Geschichte darum, dass wir ein gesundes Immunsystem brauchen, weil je fitter unser Immunsystem, desto weniger kann uns die ganze Problematik was ausmachen. Und gerade jetzt bei dem schönen Wetter gibt es eigentlich nichts Besseres, als sein Immunsystem zu stärken, indem er durch die Sonne wandert.
Genau, indem man durch die Sonne wandert. Aber da muss ich auch direkt einhaken. Ich bin ja überwiegend Radfahrer. Und da ist es nämlich so, wenn man jetzt so sein Immunsystem durch lange Einheiten mit hohem Tempo zum Beispiel stark belastet, dass man dadurch ja den Open-Window-Effekt sozusagen hervorruft. Und also das Thema wäre dann irgendwie anstrengender Sport und danach schnell in den Supermarkt ohne Maske ist vielleicht nicht so gut, weil dann hat man nämlich eine größere Empfänglichkeit für Infektionen. Das kann man ja irgendwie auch aufs Wandern übertragen. Also vielleicht sollte man jetzt nicht aufs Matterhorn und zurück und dann in den Supermarkt gehen.
Naja, aufs Matterhorn sollte man ja sowieso nicht. Also mal abgesehen davon, dass man ja gar nicht die Schweiz reinkäme. Aber es ist ja generell so, dass ja Bewegung in der frischen Luft gut ist, wenn es dann im Nahbereich irgendwie funktioniert. Also ich glaube, es ist keine gute Idee, gerade längere Touren irgendwie mit dem Auto zu unternehmen und dann Bergtouren zu durchzuführen.
Das war ja auch nur bildlich gesprochen. Man kann ja zum Beispiel auch Trailrunning machen und 3 Stunden im Kreis rennen, weil man seine Fitness unbedingt halten will und dabei dann faktisch auch irgendwie eine große Bergtour machen. Also oder wandern mit schwerem Gepäck, weil man sich auf den nächsten Alpenurlaub vorbereiten will oder so.
Also nein. Also grundsätzlich geht es ja darum, einfach seinen Verstand einzuschalten. Und im Großen und Ganzen muss man ja mal ein großes Kompliment an uns alle aussprechen. Es gelingt uns ja auch sehr, sehr gut. Weil ich vor 4 Wochen irgendwie dachte, boah, meine Güte, wenn es dumm läuft, hocken wir alle zu Hause, weil wir eben nicht raus können, weil es die Leute nicht verstehen. Aber jetzt im Rückblick muss man ja sagen, es klappt hervorragend.
Ja, ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass ich sogar mehr rausgehe als vorher. Weil das irgendwie, allein weil das gerade irgendwie so ein Thema ist oder so sein scheint oder man vielleicht irgendwie so im Homeoffice öfter mal irgendwie das Bedürfnis kriegt, dann wenigstens einmal am Tag rauszugehen. Also ich habe seit 4 Wochen habe ich eigentlich wieder für mich irgendwie so ein bisschen das Joggen entdeckt, was ich jetzt irgendwie ein paar Jahre nicht gemacht habe. Also ich glaube, so geht es vielen Leuten, die vielleicht eigentlich ist gar nicht mal so, irgendwie, keine Ahnung, Jogger waren oder auch irgendwie Wanderer, die dann jetzt aber im Lockdown irgendwie das Bedürfnis kriegen, ja, zu wandern oder sich zu bewegen.
Und es hat ja auch große Vorteile. Also ich bin Fan, muss ich sagen, weil als Radfahrer habe ich Straßen, die so frei sind wie nie zuvor. Es ist wirklich traumhaft. Also man kann eigentlich keine bessere Zeit jetzt erwischen, um mal eine Radtour zu machen, die ja notgedrungen auch in Ballungsgebieten immer über einen gewissen Anteil von Straßen führt. Und es ist wirklich wenig los. Also das habe ich so noch nicht erlebt. Und ja, in den Wäldern knubbelt es sich da dafür dann wiederum mehr. Genau. Und das finde ich dann wieder schwierig, dass es dann, Frank, du hast gesagt, es ist ein Kompliment auszusprechen den Leuten. Ich finde auch, aber ich finde auch, dass es schon recht schnell jetzt wieder abnimmt mit der Disziplin, dass ich zum Beispiel das Problem habe, wenn ich an zwei Personen irgendwie vorbei möchte, ob es nun zu Fuß oder mit dem Rad ist. Auch mir ist es zu Fuß hauptsächlich auch schon passiert beim Hundespaziergang, dass ich irgendwie dann mit meiner Freundin unterwegs bin und wir gehen dann hintereinander, weil der Weg sehr schmal ist und dass mir dann Jogger oder Radfahrer entgegenkommen, die halt nebeneinander weiterfahren und dann definitiv den Mindestabstand unterschreiten, was auch gar nicht nur aus infektionstechnischer Sicht ein Problem ist, sondern auch aus gefahrentechnischer Sicht. Und da haben wir auch das Verlieren, glaube ich, oder verliert man, glaube ich, schnell aus dem Auge, dass es auch jetzt, wenn man Sport treibt oder Aktivitäten, welcher Natur auch immer, unter freier Luft, unter freiem Himmel, dass man halt auch darauf achtet, dass man sich nicht verletzt, um das Gesundheitssystem jetzt nicht noch zusätzlich mit verstauchten Sprunggelenken und gebrochenen Armen zu belasten. Ne?
Ja, aber das ist auch, also meiner Meinung nach ist es schon auch so ein Stück weit echt eine Herausforderung, sich das, wenn man sich draußen in freier Wildbahn, wenn man so will, aufhält oder bewegt, da tatsächlich sich immer wieder bewusst zu machen, da ist eine unsichtbare Gefahr vorhanden. Mhm. Auch wenn sie, auch wenn man sich vielleicht nicht direkt so vorstellen kann, dass die Gefahr ähnlich groß ist, wie wenn ich mich jetzt in einem geschlossenen Raum mit Personen aufhalte. Also mir zum Beispiel geht es so, mein ganzes Umfeld, wenn ich draußen bin, das ist einfach so weiträumig und weitflächig, dass es eben manchmal durchaus schwerfällt, ständig im Hinterköpfchen zu behalten, hey, wenn mir da jemand entgegenkommt, dann ist da eine Gefahr da. Mhm.
Ja, ich glaube, das gibt's aber natürlich immer Leute, die ja, die einfach nicht achtsam sind. Mhm. Ich finde das, was du gesagt hast, Christian, eben mit dem, dass man drüber nachdenkt, Dinge zu machen, bei denen ich mich nicht unbedingt verletze, um das Gesundheitssystem nicht weiter zu belasten oder eben halt auch nicht die Retter in Anführungszeichen unnötig in Gefahr bringen zu müssen, das finde ich schon auch sehr klug. Also ich weiß zum Beispiel von Freunden, die gehen zwar noch klettern, aber sagen halt nur Top Rope, damit ja nichts passiert. Grundsätzlich rufen ja Kletterverbände, aber auch Kletterzeitschriften, also unsere Schwesterzeitschrift Klettern, die sagen auch, hey Leute, seid einfach vorsichtig und übertreibt's nicht.
Hm. Ja, ich glaube, ich würde auch sogar so weit gehen, dass man guten Gewissens jetzt keinem raten sollte, klettern zu gehen. Und wie man dann als Privatmensch damit umgeht, ist nochmal eine andere Sache. Und wenn man jetzt 2 Kilometer von der nächsten Felswand sich befindet und weiß, dass da sowieso niemand ist, finde ich, ist das auch nochmal anders zu bewerten, als wenn man da jetzt irgendwie so zu der höchsten Wand des Kreisgebietes fährt und sich da irgendwie so den Sonntagsspaziergängern irgendwie zur Schau stellt und so nach dem Motto hier, guckt mal, mir kann jetzt irgendwie nichts und niemand was. So eine Art von Selbstvertrauen ist vielleicht in der jetzigen Zeit irgendwie nicht so ganz angebracht und setzt vielleicht auch das falsche Signal.
Genau, das ist ja ganz wichtig, diese Vorbildfunktion, die man auch hat. Da geht es ja jetzt nicht darum, auch wenn Spielplätze gesperrt werden, dass man 2 Menschen, die mit einem Abstand von einer Tischtennisplatte zueinander stehen, das Tischtennisspielen verbieten will, sondern man will ja letztlich das Signal setzen, Leute, dieser Bereich des öffentlichen Lebens ist jetzt gesperrt, weil wenn dann die beiden da spielen und Spaß haben, dann kommen irgendwie noch mehr dazu und schon ist es irgendwie eine potenzielle Gefahr. auch wenn es zu zweit einfach keine Gefahr ist. Aber das ist ja dann, glaube ich, eine ähnliche Geschichte beim Klettern, wenn man sagt, wir fahren heute klettern, ach ja, wir wollen auch. Und schon hat man eben das Problem, ne? Das ist, glaube ich, da darauf müsste, muss man schon hinweisen, dass es eben nicht nur die Verantwortung für einen selbst, sondern auch die Verantwortung für die anderen eben in da in dem Moment mitspielt.
Das sehe ich schon, auch so, wenn man sich vorstellt, selbst wenn man sich jetzt nur mit den Angehörigen vom eigenen Haushalt auf den Grillplatz begibt, was ja, man darf ja mit den Angehörigen des eigenen Haushalts darf man ja raus, plus oder höchstens eine weitere Person, die außenstehend ist. Aber wenn man sich vorstellt, dass sich da Leute auf dem Grillplatz aufhalten, beispielsweise bei Lagerfeuerstimmung, entsteht eben zügig der Eindruck, dass die Situation nicht mehr derart ernst zu nehmen wäre, was de facto ja einfach falsch wäre.
Mhm. Ja, ich glaube, man kann es so ein bisschen runterbrechen auf, dass man sich auch auf dem Wanderweg, auf dem Radweg, auf dem Grillplatz, egal wo, eigentlich so verhalten sollte, als sei man selbst Überträger und der andere ein Risikopatient, eine Risikogruppe, so ungefähr. Dann hat man immer im Kopf, okay, ich kann niemandem damit schaden und verhalte mich selbst auch korrekt. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt viel zu Hause Zeit verbracht hat und sich nach draußen sehnt, sollte man einfach im Kopf behalten, warum zieht es mich so sehr nach draußen? Aha, weil wir eine Sondersituation haben. Und wenn man das im Hinterkopf behält, dann kann man sich auch dementsprechend den anderen gegenüber verhalten, dass man den Mindestabstand einhält.
Ja.
Neulich habe ich gehört, eine Armlänge Abstand, das stimmt doch gar nicht, ne? 1,50 bis 2 Meter soll man sagen. Das sieht ja auch jeder ein bisschen anders aus.
Ja, man hat so den Eindruck, also bei manchen kriegt man schon den Eindruck, dass ja vor allem irgendwie, also man muss es ja dann irgendwie sagen, meistens sind es Männer, meistens sportliche sogar, die dann irgendwie so richtig durchgeschwitzt ankommen, dass man schon so ein bisschen den Atem im Nacken spürt. Die scheinen dann doch irgendwie so eine etwas andere Wahrnehmung von 1,50 Meter zu haben. Also es ist jetzt nicht so, dass das die Hälfte sind oder so, aber wenn ich jetzt irgendwie so joggen gehe, mal eine Stunde im Stadtpark, dann passiert mir das eigentlich regelmäßig, dass da irgendwie so jemand hinter mir angetrappt kommt und ich mir denke, ey, eigentlich kannst du jetzt auch mal einen großen Bogen um mich machen. Wenn nicht schon aus Hygienegründen, dann wenigstens aus Höflichkeit, weil du gerade eben gesagt hast, man muss ja auch davon ausgehen, dass es Leute gibt, die da irgendwie ein größeres Problem mit haben, die irgendwie Risikogruppen sind, auch wenn man es ihnen nicht ansieht und wenn die unter 65 sind. Ja, da kann man, finde ich, einfach, das gibt ja der Wald dann doch her, einen großen Bogen machen. Und da besteht kein Anlass, da so auf Tuchfühlung zu gehen.
Und faktisch ist ja auch die Übertragungs- oder die Varietät der Übertragungswege, die sind ja auch noch gar nicht alle geklärt. Das heißt, ob ich jetzt vielleicht im Windschatten einen halben Meter oder einen Meter hinter einem anderen Radfahrer oder Jogger mich bewege und vielleicht dann durch die abgeatmete Luft auch mich anstecken könnte, das klingt vielleicht unwahrscheinlich, aber wer weiß es schon. Im Moment sind wir da noch relativ am Anfang, glaube ich, und die Forschung, ne?
Genau, das war ja dieser Physiker, dieser belgische Bert Blocken, glaube ich, den du da ansprichst.
Ich hab davon gar keine Ahnung. Das ist mir selbst so aus meiner radfahrerischen Paranoia.
Ach so, ja, nee, das ist eine ganz interessante Studie. Aber da gab's eine Studie zu, die auch eher jetzt nicht ganz unumstritten ist. Also beziehungsweise da hat er einfach nur irgendwie, also der ist gar kein Virologe, sondern Physiker. Mhm. Und der hat eben genau das beschrieben, was du gerade gesagt hast, dass natürlich im Windschatten, man merkt es ja auch, wenn man, also ich finde, wenn man so an den Leuten irgendwie vorbeiläuft oder hinter denen her, auch irgendwie in 4 Meter, ich finde, wenn man die schon riecht,
dann
denke ich, naja, irgendwie fängt es jetzt an, vielleicht auch irgendwie infektiös.
Es gibt eine Verbindung. Also in dem Moment, wo man es riecht, das habe ich mal tatsächlich von einem, das war glaube ich ein Biochemiker, den habe ich mal irgendwann gefragt, wie es eigentlich mit dem Riechen, wie das überhaupt funktioniert. Und letztlich hat er mir erklärt, dass immer, wenn man etwas riechen kann, Moleküle dessen, was man riecht, in die Nase gelangen.
Ja, ja, klar. Ich meine, das ist ja.
Das ist nicht unbedingt schön, wenn man durch eine landwirtschaftliche Gegend oder irgendwo sonst hingeht, weil man sich dann denkt, jetzt habe ich gerade Kuhmist in der Nase. Zumindest Moleküle davon. Aber wenn vor allem sozusagen der Jogger oder Radfahrer mit dem 5 Wochen lang nicht gewaschenen Trikot fährt oder joggt, dann ist das genauso unschön, ne?
Ja, mal klar, das, zwischen Molekülen und Viren ist dann ja nochmal
klar
noch mal ein Unterschied, ne?
Aber in der Studie, die Alex jetzt angesprochen hatte, ich hatte das auch gelesen, die raten ja klipp und klar, wenn man sich hintereinander fortbewegt, zu deutlich größerem Abstand. Also dort wird gesagt, dass tatsächlich ein regelrechter Windschatten aus Tröpfchen hinter einem hergezogen wird. Besser sei es, wenn man versetzt fährt oder nebeneinander, jetzt beispielsweise als Mountainbiker. Und der Abstand, der da gefordert oder der da geraten wird, der beträgt tatsächlich 20 Meter. Und das ist schon eine brutale Ansage.
20 Meter?
20 Meter. Also wie gesagt, Alex meinte ja schon, es ist mit Vorsicht zu genießen, da es schon auch an der einen oder anderen Stelle kritisiert wurde, die Studie. Aber ich finde es brutal interessant, inwiefern da doch tatsächlich Gesprächsbedarf besteht.
Ja, also auch wenn es sich dann irgendwie mal rausstellen sollte, dass es vielleicht gar nicht so ist, genauso wie diese Viren in, ich habe es in den Namen nicht richtig, Aerosolen, glaube ich, heißt das, ne? Mhm. Das kann ja sein, dass das irgendwann mal wirklich wissenschaftlich irgendwie erwiesen wird, dass es irgendwie jetzt nicht übertragbar ist, aber man kann sich ja ohne, wenn man jetzt keinen hat, kann man sich ja trotzdem so verhalten, als wäre es. Also es besteht ja kein Anlass, in einem Wald irgendwie 2 Meter hinter einem herzulaufen. Man kann ja einfach einen Schritt zur Seite tun und dann muss man sich die Frage gar nicht stellen.
Genau, 20 Meter sind sicherlich übertrieben, aber sagen wir jetzt mal so, wer weiß.
Und die Situation ist einfach gerade so, dass man lieber auf der sicheren Seite sein sollte, als irgendwas zu riskieren.
Outdoor-Aktivitäten mit, also was ich mich immer so ein bisschen frage, ist, ich sehe Leute, die auf einer Straße herumlaufen und faktisch ist im Umkreis von 20 Metern niemand. Outdoor-Aktivitäten mit Mundschutz? Also ich habe aus dem Bereich Radsport auch eine sogenannte FFP3 plus, was weiß ich, Maske. Die lässt tatsächlich keinen Feinstaub durch. Das ist in Stuttgart sehr sinnvoll, weil hier viel Feinstaub in der Luft ist. Aber jetzt der normale von Frau Merkel und den Gesundheitsämtern auch empfohlenen Mundschütze aus Textil. Inwiefern erschweren die Atmung, wenn man jetzt ein bisschen was Anstrengenderes macht? Habt ihr da Erfahrungswerte? Weil ich habe immer so einen Buff, einfach so ein kleines Halstuch drum, wenn ich in die Nähe von Leuten gerate.
Naja, ich glaube, so ein Buff irgendwie oder Buff.
Buff, ja, wahrscheinlich Buff. Ich nenne es immer Buff.
Kenne ich jetzt irgendwie so aus anderen, also jetzt gar nicht aus Corona-Zeiten, sondern meinetwegen irgendwie im Winter oder so.
Genau.
Es wird, also ich finde, da kann man schon ganz gut durchatmen, weil es jetzt auch relativ, wenn man es nicht doppelt und dreifach schlägt, relativ dünn ist. Das Problem, und ich glaube, das ist auch das Problem bei diesen ganzen textilen Mundschützen, die werden dann halt mit der Zeit nass.
Genau.
Und das ist dann auch der Punkt, wo die nicht mehr funktionieren als
und genau, und dann ist auch die Problematik, also wenn ich das Ding ständig an- und abziehe, dann bringe ich ja jedes Mal meine Hände letzten Endes in die Nähe, in Kontakt mit dem durchfeuchteten, eventuell infektiösen Speichel. Und ja, und dann gehe ich irgendwo hin, fasse Sachen an. Also ich mache es dann unter Umständen sogar noch schlimmer, als es davor war. Und ich denke gerade draußen, wenn man eben die Möglichkeit nutzt, Abstand zu den Leuten zu wahren. Vielleicht dann auch, wenn man an jemanden vorbeiläuft, halt nicht zu denen hinzugucken, sondern eher von jemandem wegzugucken, dann braucht man draußen keinen Mundschutz. Es geht ja in den Diskussionen, jetzt zumindest bei uns in Baden-Württemberg, ja auch vor allem beim Mundschutz immer darum, dass es halt in Bereichen getragen werden sollte, wo man eben nicht diesen Abstand einhalten kann.
Und ich habe, Frank, das würde dich interessieren, ich habe bei Gore tatsächlich mal nachgefragt, weil ich habe einen Buff aus Windstopper oder mit Windstoppermembran und habe nachgefragt, ob die Membran virendicht ist. Weil es ist ja schon sehr, sehr dicht und blockt ja auch Wind. Die offizielle Aussage von Gore ist, nein, es ist nicht virendicht. Nee.
Also ist es auch nicht. Ich kenne es ja von Wasserfiltern. Wenn du Wasserfilter hast, die Membran, ich glaube, was mit 0,3 Mikron oder sowas haben, die halten auch noch keine Viren ab. Also von daher, ich glaube, die Materialien, die Viren abhalten würden, da kannst fast nicht mehr atmen.
Ja.
Also da braucht, also dann wird es wirklich sehr, sehr anstrengend. Das merkt man schon auch eben bei diesen FFP3-Masken.
Ja, ich glaube, da ist ja
nicht luftig.
Genau, ich glaube, da ist dann nicht mal die Frage, ob man damit Sport macht. Also da ist dann eher die Frage, ob man damit irgendwie im so einem medizinischen Alltag überhaupt sauber über die Runden kommt, weil das so schwer ist, dadurch zu atmen.
Und also und mir geht es auch so, wenn man es dann viele Leute jetzt zum Beispiel im Fernsehen sieht, die einen Mundschutz tragen, da stellt man auch fest, also die tragen den gar nicht richtig.
Ja, die lassen ihn so auf den Mund. Es geht darum,
dass der muss ja oben, der Nasenpasssteg, der muss schon sauber sitzen, weil sonst blase ich bei jedem Ausatmen halt die Luft und die Viren und was auch immer, blase ich halt oben zur Nase raus.
Ja, also ich glaube, bei diesem...
Ich wollte nur mal zusammenfassen. Also generell rausgehen, ja, ist gut, aber immer mit dem notwendigen Abstand und Risikobewusstsein, ganz wichtig. Und das haben wir jetzt. Wir haben darüber gesprochen, dass wir nicht unbedingt jetzt weite oder größere Ansammlungen nutzen sollten, wie Kletterfelsen oder ähnliches. Wie sieht's generell aus? In die Berge fahren hatten wir ja auch, soll man auch nicht unbedingt machen, aber was ist zum Beispiel hier mit der kleinen mobilen Insel, mit Paddeln? Auf Inseln fühlt man sich ja tendenziell immer eigentlich schön isoliert. Aber habt ihr da Erfahrungswerte oder einen Ratschlag?
Also Erfahrungswert mit Paddeln ich jetzt persönlich nicht, aber mein Ratschlag wäre, dass man vielleicht sich, wenn man denn raus aufs Wasser möchte, sich vielleicht eher in Ufernähe aufhält, weil selbst wenn ich geübter Paddler bin, es kann natürlich auch auf dem Wasser irgendwas passieren und es ist notwendig, dass Rettungskräfte ausrücken.
Also auch wieder das Thema Gefahrenvermeidung. Also
auch wieder ein Thema Risiko hier, ja.
Ist ja letztlich auch beim Mountainbiken genau dasselbe. Irgendwie keine riskanten Abfahrten machen, weil das Letzte, was die Krankenhäuser jetzt brauchen, ist irgendwie ein gebrochener Arm.
Ja. Und da kommt, glaube ich, dann auch wieder diese Vorbildfunktion irgendwie zum Tragen, die wir eben auch schon beim Klettern hatten. Ich glaube, das gilt, ist aufs Paddeln auch zu übertragen. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo in der glücklichen Lage mich befinde, irgendwo ein Grundstück am See zu haben mit einem Steg, wo ein Boot liegt, was ja jetzt auch mal die wenigsten von uns irgendwie...
Ich habe zwei.
was jetzt, glaube ich, nicht so weit verbreitet ist. Irgendwie. Aber wenn man irgendwie in einem Verein ist, wo dann irgendwie eben so eine Möglichkeit besteht, glaube ich, ist das noch eine andere Situation, als wenn ich mir irgendwie einen riesen Kanadier aufs Autodach binde, mit drei Leuten ins Auto steige, einen halben Tag lang fahre und das dann irgendwo an der Uferpromenade ablade und einen riesen Zirkus veranstalte und dann da irgendwo als Sonntagsattraktion irgendwo vorbeipaddle.
Ja, viele Einrichtungen sind wahrscheinlich eh geschlossen noch, ne? So, Häfen.
Die Häfen und Co. sind eigentlich alle dicht, ja.
Ja, gut, man klar, als Hafen braucht man ja als Paddler jetzt nicht unbedingt, ja. Aber
wenn man sich was ausleihen will, das meinte ich so vielleicht.
Ja. Wahrscheinlich die Verleihe sind zu und oftmals fungieren Häfen ja mehr oder weniger teils auch als Anlegestationen. Also von dem her, aber klar, wer sein eigenes Boot hat.
Ja, ich glaube, ich finde auch, also diese ganzen Überlegungen, also was ich mir dabei immer denke, ist, ja, wenn wir jetzt irgendwie über, keine Ahnung, ein halbes Jahr Lockdown reden, kann man das bestimmt auch nochmal anders bewerten, was jetzt auch irgendwie die persönliche Freiheit und so betrifft, als irgendwie so eine, ja doch, wahrscheinlich sehr überschaubare Anzahl von Wochen, wo man vielleicht einfach mal sagen kann, hey, okay, jetzt mach ich hier mal ernst und halt die Füße still.
Aber und, angenommen, wir haben jetzt mal ein halbes Jahr Lockdown, kann man dann vielleicht, wenn man einfach es nicht mehr aushalten kann, kann man dann vielleicht so was wie Micro-Adventures für sich entdecken? Wäre das was? Dass man sagt, ich pack mir mal ein kleines Zelt ein und einen Rucksack und schlaf irgendwie im Wald irgendwo ein bisschen? Für übers Wochenende, so ein Weekender oder Overnighter?
Wie? Absolut.
Natürlich.
Habe ich zum Beispiel erst kürzlich gemacht.
Ah, wo?
bei mir in der Nähe einen schönen Aussichtspunkt gesucht und da tatsächlich einfach mal mein Nachtlager aufgeschlagen. Mhm. Es war wohlgesagt für mich das erste Mal, dass ich draußen ohne Zelt übernachtet habe im Biwak, aber war eine tolle Erfahrung, war quasi direkt vor der Haustür und war echt ein Erlebnis. Also auch mit beschränkten Möglichkeiten kann ich durchaus was erleben. Es ist nicht so, dass ich jetzt zwangsläufig irgendwie den riesen Ausflug machen muss.
Ich glaube, da muss man auch kein halbes Jahr für warten. Ne? Das kann man jetzt, also Geocachen kann man sauber machen, man kann Nachtwanderungen machen. Man kann auch drauf, also wenn man jetzt irgendwo eine, ja, da braucht man dann schon irgendwie ein entsprechendes Gelände zu oder irgendwie einen Ort, wo es dann, wo es keinen stört oder auch erlaubt ist. Man kann auch irgendwie Camp-Cooking machen, man kann ein Lagerfeuer machen, man kann Gerichte auf dem Lagerfeuer rutzeln. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt mit irgendeiner Gefahr für einen selber verbunden. Und solange man da jetzt nicht stundenlang irgendwie im Auto sitzt oder eben das irgendwie vor seiner Haustür machen kann, kann man das ja sofort machen.
Micro-Adventures, da hatte ich ja mal schon einen Podcast mit dem Erfinder des Micro-Adventures, einem Brite. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Wahrscheinlich wisst ihr es noch. Nee. Egal. Auf jeden Fall hatte ich ihn gefragt nach der Frage, wo man das denn überhaupt darf, ob man einfach überall schlafen darf. Und da hat er gesagt, das ist eine sehr deutsche Frage. Hat daraufhin gefragt, was ist denn daran kriminell oder illegal, wenn ich mich irgendwo hinlege und schlafe? Schlafen ist ja nicht illegal. Habt ihr da eine offizielle Aussage dazu? Darf ich einfach überall meinen Biwaksack an den Baum binden und dort schlafen?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, beziehungsweise man redet dann ja immer von so einer sogenannten Grauzone.
Ich frage jetzt nur, weil ich stelle mir jetzt den Zuhörer vor, der sich sagt, okay, ich will einfach raus, ich hab einen Italienurlaub geplant, den kann ich jetzt nicht machen aus bekannten Gründen und dann probiere ich mal einfach ein Micro-Adventure und zwar morgen.
Also grundsätzlich gilt natürlich, wenn es Privatland ist, auf Privatland darf ich nur mich mit dem Biwaksack hinlegen und schlafen, wenn mir das der Besitzer erlaubt. Aber manchmal ist so, also gut, oder Alex, vielleicht weißt du es auch, genauer, aber also das können wir auch nachfragen. Und dann ist der letzten Endes auch so, auch da wieder, wenn sich jetzt natürlich 100 Leute irgendwo in direkter Nähe in den Wald legen, dass das Stress gibt, ich glaube, da braucht man sich nicht wundern. Wenn jetzt einer sich irgendwo hinlegt, wie jetzt der Sandro vor kurzem, da sagt in der Regel niemand was.
Und wenn doch jemand was sagt, dann sagt man 2 Meter Abstand, ich kann sie nicht hören.
Genau. Also wie gesagt, das wäre, glaube ich, ein gutes Thema für eine eigene Folge, also wild zelten bzw. wild übernachten, weil das ist gar nicht so einheitlich geregelt in Deutschland. Also es kommt da gibt es irgendwie Waldgesetze von den Bundesländern, die verschieden sind. Dann gibt es nochmal lokale Bestimmungen. Dann gibt es Regeln in Nationalparks von einzelnen Gemeinden.
Mit den Naturschutzgebieten ist es auch immer so eine Sache.
Genau. Also ich glaube, da kann man auch sagen, Nationalparks und Naturschutzgebiete, da sollte man sich halt nicht hinlegen.
Ja, und es ist, glaube ich, ein bisschen damit vergleichbar wie nachts um 2 Uhr über eine rote Fußgängerampel zu gehen. Wenn man da jetzt einen Anwalt vorher anruft, der wird einem bestimmt nicht sagen, mach das auf jeden Fall, das ist super safe. Aber wahrscheinlich wird man nicht im Knast dafür landen.
Genau, das ist ja wie diese Formulierung. Wenn man in Deutschland offiziell draußen übernachten würde, dann wäre das ja ein super Platz dafür.
Ja. Gibt es sonst noch Anregungen? Ja,
also Frank. Ich glaube, es muss ja gar nicht im Prinzip unbedingt das Übernachten sein. Bei mir war es jetzt schon kurzem so. Ich habe gedacht, komm, jetzt läufst halt mal in diesen Waldteil. Also ich wohne seit über 10 Jahren hier im Ort und habe diesen einen Waldteil bis jetzt immer gemieden, weil ich da erstmal durch den halben Ort laufen musste, 10 Minuten. Und auf der anderen Seite, da bin ich halt nach 200 Metern im Wald. Mhm. Und bin jetzt eben auch durch Corona, ich dachte, komm, jetzt läufst halt mal darüber. Und war dann
10 Jahre,
total
über, jetzt kann ich da genau, auch mal hin.
Ja, genau. Und war total überrascht, wie schön es da ist. Das ist total, total malerischer Taleinschnitt mit einem kleinen Bach, der sich da durchwindet. Viel, viel Moos im offenen Wald. Wo ich dann so dachte, so, wie bescheuert bist du eigentlich? Hast echt so einen Kleinod da vor, letztens auch vor der Haustür und hast eigentlich 10 Jahre noch nicht entdeckt.
Wunderbar.
Ja, also das ist ja sowieso ein Effekt, den man oder den wir ja sowieso andauernd auch, ja, ich will nicht sagen predigen, aber dann doch uns sehr am Herzen liegt und auch gerne darüber berichten, dass es in Deutsch, also man muss nicht immer sich 8 Stunden ins Auto setzen, um ja ein Naturerlebnis zu haben, was man noch nie hatte.
Was man vor allen Dingen, vielleicht auch mit 150 anderen zugleich teilen muss.
Genau, also da reicht es mal auf eine Karte zu gucken oder auch auf und sei es auch nur irgendwie Google Maps oder so und sich im Nahbereich einfach mal eine Stelle aussuchen, wo man noch nie war und da mal hinzugehen. Oder man kann auch Orte, die man eigentlich ganz gut kennt, dadurch irgendwie spannend machen, dass man sich eine Aufgabe stellt, zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach jede zweite Biegung links.
Das mache ich auch immer gerne, ja.
Oder also und man kommt dann auf einmal an Orte und wenn es nur im Radius von 1000 Metern von der Wohnung oder vom Haus entfernt ist, wundert man sich, dass man da eigentlich noch nie war. Also
Genau.
Ein wunderbares Schlusswort, oder? Für unser Thema Hauptsache raus, denke ich.
Ausrufezeichen.
Ausrufezeichen, genau. Hauptsache genau. Raus und gerne auch mal in der näheren Umgebung und dabei immer schön Abstand halten. Es muss nicht immer die Fernreise sein. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank euch in unserer kleinen Gesprächsrunde hier. Bitte, liebe Zuhörer, entschuldigt die klangqualitätstechnischen Probleme. Ihr wisst alle, wir sitzen im Homeoffice und sind übers Internet miteinander verbunden und da kann es schon mal zu kleinen Aussetzern kommen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, abonniert uns einfach gleich hier als Podcast auf der Seite oder unser Newsletter unter www.outdoor-magazin.com. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Instagram sowie gedruckt am Kiosk beziehungsweise im gut sortierten Supermarkt. Gut sortierte Supermärkte erkennt man im Moment nicht daran, dass sie Klopapier haben oder nicht, sondern dass sie das Outdoor-Magazin oder andere Magazine haben. Oder ihr abonniert einfach das Outdoor-Magazin als Heft direkt zu euch nach Hause und es landet in eurem Briefkasten. Bis bald, sagen wir. Auf Wiederhören und bis dann. Hauptsache raus.
Bis dann.
Bis dann. Ja.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.